Ja, ich freue mich, wieder bei euch zu sein, liebe Geschwister. Okay. Danke. So, beim Zuhören der Lieder dachte ich, wie wird es euch gehen, wenn Jesus selbst da stünde? Jesus so mitten unter uns. Sichtbar, so wie damals in Jerusalem. Er war ein Mensch, ganz normal anzusehen. Könnten wir dann so staunen? Wir haben heute Morgen ein Schriftwort aus dieser Zeit, wo Jesus in den letzten Tagen seines Lebens in Jerusalem war. Die Leute konnten mit ihm reden, direkt mit ihm reden. Und sie hörten Gottes Wort, wenn er sprach. Sie hörten Gottes Wort, denn Jesus war das lebendig gewordene Wort Gottes. Und trotzdem konnten es viele nicht begreifen. Im Gegenteil, man hat es nicht ertragen. Man wollte ihn weghaben. Man wollte ihn reinlegen. Gott, man wollte Gott reinlegen. Mit Fangfragen. Zum Beispiel in unserem Textwort heute, aus dieser Zeit heißt es, es kamen aber einige der Sadduzäer herbei, die einwenden, es gebe keine Auferstehung. Und fragten ihn und sagten, Lehrer, Mose hat uns geschrieben, sie berufen sich also auf Mose, wenn jemandes Bruder stirbt, der eine Frau hat und ist kinderlos, dass sein Bruder die Frau nehme und seinem Bruder Nachkommenschaft erwecke. Es waren nun 7 Brüder und der erste nahm eine Frau und starb kinderlos. Und der zweite und der dritte nahm sie, ebenso aber auch die 7. Sie hinterließen keine Kinder und starben. Zuletzt aber starb auch die Frau. In der Auferstehung nun, wessen Frau von ihnen wird sie sein? Denn die 7 hatten sie zur Frau. Jesus geht jetzt auf sie ein und sprach, die Söhne dieser Welt heiraten und werden verheiratet. Die aber, die für würdig gehalten werden, jener Welt teilhaftig zu sein und der Auferstehung aus den Toten, heiraten nicht. Noch werden sie verheiratet, denn sie können ja auch nicht mehr sterben, denn sie sind Engeln gleich und sind Söhne Gottes, da sie Söhne der Auferstehung sind. Dass aber die Toten auferweckt werden, hat auch Mose beim Dornbusch angedeutet, wenn er den Herrn, den Gott Abrahams und den Gott Isaaks und den Gott Jakobs nennt. Er ist aber nicht der Gott von Toten, sondern von Lebenden. Denn für ihn leben alle. Einige der Schriftgelehrten aber antworteten und sprachen, Lehrer, du hast gut geantwortet. Denn sie wagten nicht mehr, ihn über irgendetwas zu befragen. Da gab es also einen Konflikt zwischen den Sadduzäern und den anderen Juden, dass die Sadduzäer nicht an das Weiterleben nach dem Tod glaubten. Und Jesus gibt auf diese Frage direkt eine Antwort, denn eigentlich hatten sie diese Frage gestellt. Gibt es ein Weiterleben nach dem Tod? Ja, also dieses Ereignis ist in diesen Tagen passiert und es ist ein Aspekt unter den vielen Gleichnissen, die Jesus in dieser Zeit gesprochen hat und den vielen hinterlistigen Fragen der Pharisäer und Schriftgelehrten, wie sie ihn aus dem Weg räumen können. Jesus weiß das. Er ist ja nach Jerusalem gekommen, um diesen Weg zu gehen. Er sagte ja, seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem und es wird alles vollendet werden, was geschrieben ist durch die Propheten von dem Menschensohn. Er geht nach Jerusalem, um diesen Leidensweg zu gehen. Dieser Plan stand bei Gott ja schon vor der Schöpfung fest. Damit zeigt uns Gott, wie sehr er uns liebt. Wie sehr er uns liebt, weil er uns in Ewigkeit bei sich haben will. Ja, und er spricht ja auch von dem großen Hochzeitsmahl, das er mal mit uns feiern wird. Er spricht von der Liebe wie von Braut und Bräutigam. Er spricht von der ewigen Freude. Und nun kommt Jesus nach Jerusalem, um diesen Weg zu gehen. Und er schaut auf die Stadt. Er konnte sich nicht halten. Er musste weinen. Weinen, weil sie nicht erkannt haben, wer da vor ihnen steht. Weil sie nicht erkannt haben, dass der Friedefürst vor ihnen steht. Sie wollten es nicht erkennen. Und er muss weinen über die Stadt Jerusalem, weil jetzt schlimme, schlimme Tage kommen werden. Er sagt, kein Stein wird auf dem anderen bleiben. Deine Kinder werden zu Boden geworfen, weil du es nicht erkannt hast. Jetzt könnte man ja meinen, Jesus zieht unter lautem Jubel in Jerusalem ein. Er sitzt auf dem Esel und das ganze Volk schreit Hosianna, dem, der da kommt, im Namen des Herrn. Haben sie doch erkannt, wer da kommt? Der Jubel war ja so laut, dass sogar die Pharisäer und Schriftgelehrten herbeigelaufen kamen. Was ist denn da los? Das hält man ja nicht aus. Und sie baten Jesus, sag doch denen, dass sie aufhören zu schreien. Sie konnten es nicht ertragen. Jesus sagt, wenn sie nicht mehr rufen, dann werden die Steine schreien. Das hätte ja noch mehr Aufhebens gegeben, wenn die Steine geschrien hätten. Unfassbar. Warum? Warum gelte das den Pharisäern und Schriftgelehrten so in den Ohren? Sie waren ja eigentlich die Leute, vor denen man in der Stadt Jerusalem Respekt hatte. Sie wollten geehrt werden. Sie hätten sich gewünscht, dass man mal ihnen so jubelt. Und dann kommt da einer und nimmt ihnen die Ehre. Dieser Jesus war ja eine echte Konkurrenz für sie, für ihr Ansehen. Sie wurden ja vor der Volksmenge gar nicht beachtet. Die Volksmenge schauten nur auf Jesus. Dieses Problem der Ehrsucht ist ja ein heikles Problem. Für uns alle. Jesus kommt nun in die Stadt und geht sofort in den Tempel und treibt die ganzen Geldwechsler und Händler raus mit der Peitsche. Und sprach zu ihnen, es steht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus sein. Ihr aber habt es zur Räuberhöhle gemacht. Ein Mann treibt alle raus, ein Mann hat diese Gewalt Alle gucken nur noch zu und lassen sich vertreiben. Da spüren wir etwas von der Vollmacht, die von Jesus ausgeht. Wenn er eingreift, dann kann keiner Widerstand leisten. Und nun predigt Jesus im Tempel von morgens bis abends, jeden Tag, die letzten Tage seines Lebens. Und die Menschen bringen Kranke zu ihm, Gelähmte, Blinde, und er heilt alle. Er heilt alle, steht in der Schrift. Die Menschen umringen ihn, weil sie sein Wort hören wollen. Und die hohen Priester und die Schriftgelehrten und die Ersten des Volkes, die stehen von ferne. Und sie sagen, das geht so nicht weiter. Der muss weg. Der nimmt uns ja unsere Ehre. Der nimmt unseren Platz ein. Ist das möglich, dass man Jesus so begegnet und seine Gewalt, seine Vollmacht, seine, ja, die Heilung, die er vollbringt, die Wunder, so erlebt und trotzdem nicht erkennt, wer da vor ihnen steht? Das heißt da, Jesus lehrte täglich im Tempel, die hohen Priester aber und die Schriftgelehrten und die Ersten des Volkes suchten ihn umzubringen. Und sie fanden nicht, was sie tun sollten, denn das ganze Volk hing ihm an und hörte auf ihn. Gottes Wort, lebendig, kraftvoll, und das ganze Volk saugt seine Worte auf. Pharisäer hören auch zu, aber mit der Frage, sagt er was, womit wir ihn greifen können, wie wir ihn fangen können, wie wir ihn festnehmen können, wie wir ihn an Pilatus ausliefern können. Sie finden nichts. Sie finden keinen Grund zur Anklage. So kann man also Gottes Wort auch hören. Finde ich was, woran ich kritisieren kann, wie ich ihn ausnutzen, wie ich was dran aussetzen kann? Wenn ich Gottes Wort so lese, so höre, dann dringt es nicht in mein Herz ein. Und wir haben ja in der Schriftlesung vorhin gehört, wie könnt ihr glauben, sagt Jesus zu den Schriftgelehrten, wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre voneinander nehmt und die Ehre vom alleinigen Gott nicht suchet? Sie tun alles für ihre eigene Ehre, für ihr eigenes Ansehen. Das war ihnen wichtig. Ich denke, das ist ein Punkt, wo wir uns alle selbst auch an die Brust schlagen müssen, dass wir gefährdet sind für Schmeicheleien, für falsche Ehre und dass wir manches vielleicht auch tun, um geehrt zu werden. Aber dann haben wir vergessen, wie elend wir eigentlich vor Gott dastehen, wie schlimm unsere Sünden sind. Dann haben wir vergessen, was Gott aus seiner großen Liebe zu uns getan hat. Dann haben wir vergessen, wie Jesus am Kreuz für uns gelitten hat. Und für uns gebetet hat, Vater, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. Das hat er auch für uns gebetet. Denn wir haben ihn mit unseren Sünden auch ans Kreuz gebracht. Und dann hat die Ehre für uns keinen Platz mehr. Dann gilt nur noch die Ehre, die Gott uns gibt, mit seiner Liebe. Seine Liebe ist unsere Ehre. Worauf könnten wir also stolz sein? Paulus sagt selbst, lass dir an meiner Gnade genügen. Meine Kraft ist in der Schwachheit vollkommen. Darum will ich mich am liebsten vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Ja, unsere eigene Ehre ist, wie man heute so sagt, unser Image eine Sperre für Gottes Wirken in unserem Leben. Da können wir noch so viel von Gott in der Bibel reden und sogar Gutes und Richtiges sagen. Das taten die Pharisäer und Schriftgelehrten nämlich auch. Die sagten viel Richtiges. Die kannten die Bibel von vorn nach hinten. Aber es dringt nicht ins Herz. Es drang nicht in ihr Herz und ihr Leben. Jesus sagt ganz deutlich, dass das ein Hinderungsgrund für den Glauben ist. Ja, und wie gesagt, es kamen nun Blinde und Lahme im Tempel zu ihm und er heilte sie. Als aber die hohen Priester und die Schriftgelehrten die Wunder sahen, die er tat, und die Künder hörten, die im Tempel schrien und sprachen, Hosianna dem Sohn Davids, wurden sie entrüstet. Diese Vollmacht, mit der Jesus handelt, macht sie ohnmächtig. Und sie überlegten und sprachen, wie kriegen wir ihn? Und sie fragen ihn, mit welcher Vollmacht tust du das? Woher hast du diese Macht, das zu tun? Und Jesus sagt, die Frage beantworte ich euch gerne, wenn ihr mir auch eine Frage beantwortet. Und er fragt sie, mit welcher Vollmacht taufte Johannes der Täufer? Und das bringt sie jetzt in Schwierigkeiten. Sie überlegen, ja, wenn wir sagen, vom Himmel hat er diese Vollmacht, dann wird er sagen, warum habt ihr ihm da nicht geglaubt? Und wenn wir sagen, von den Menschen hat er die Macht bekommen, dann wird das Volk uns steinigen, weil das ganze Volk glaubt, dass Johannes vom Himmel gesandt war, ein Prophet war. Also antworten sie, wir wissen es nicht. Dann sagt Jesus, dann sage ich euch auch nicht, in welcher Vollmacht ich das tue. Die Elite des Volkes waren fest entschlossen, Jesus zu töten. Das weiß Jesus. Trotzdem geht er auf ihre Fragen ein. Und er gibt ihnen durch Gleichnisse und durch seine Antworten Gedankenanstöße. Denkt doch mal drüber nach, könnte man sagen. Sie kennen doch die Bibel. Er sagt ihnen nichts Unbekanntes. Aber sie lassen sich nicht bewegen, ihre Position in Frage zu stellen. Und als die hohen Priester und die Pharisäer seine Gleichnisse hörten, steht in der Schrift, merkten sie, dass er von ihnen redete. Und sie suchten ihn zu ergreifen, fürchteten aber das Volk, weil es ihn für einen Propheten hielt. Sie fürchteten das Volk, sie wollten ja beim Volk geehrt werden und das wollten sie nicht riskieren. Und jetzt senden sie Auflauerer zu Jesus. Und jetzt kommt echt eine fiese Geschichte. Sie wollen Gott reinlegen. Diese Auflauerer stellen sich fromm, um ihn in der Rede zu fangen, damit sie ihn der Obrigkeit und der Macht des Statthalters überliefern könnten. Und sie fragten ihn und sagten, Lehrer, wir wissen, dass du recht redest und lehrst und die Person nicht ansiehst, sondern den Weg Gottes in Wahrheit lehrst. Das muss ja runtergehen wie Öl, ne? Sowas. Aber es ist eine falsche Schmeichelei. Und jetzt fragen sie ihn, ist es uns erlaubt, dem Kaiser Steuer zu geben oder nicht? Aber Jesus nimmt ihre Arglist wahr und sprach zu ihnen, zeigt mir einen Denar. Wessen Bild und Aufschrift hat er? Sie aber antworteten und sprachen, des Kaisers. Er aber sprach zu ihnen, gebt daher dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Und sie konnten ihn in seinem Wort vor dem Volk nicht fangen, und sie verwunderten sich über seine Antwort und schwiegen. So erstaunlich, was die sich ausdenken. Wie raffiniert, wie klug Gott antwortet. Aber wie gesagt, es ist ja noch viel erstaunlicher, dass sie täglich sehen, wie Jesus Menschen heilt, wie gewaltig sein Wort ist und dass sie nicht erkennen, wer da vor ihnen steht. Und welch ein jämmerlicher Versuch ist es, Gott in die Falle locken zu wollen. Ist doch verrückt. Aber sie tun es, weil sie nicht erkennen, dass Gott vor ihnen steht. Ja, und die Frage nach der Auferstehung ist ähnlich. Auch da wollen sie ihn irgendwie provozieren und reinlegen. Und Jesus gibt dann diese kluge Antwort. Und das ist doch auch eigentlich auch eine Freude für uns, dass sie so zäh diese Frage gestellt haben und Jesus so eine eindeutige Antwort jetzt gibt. Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden. Also Leben, Mose und all diese anderen auch noch. Abraham, Isaak und Jakob. Gibt uns auch einen Trost. Es gibt ein Leben nach dem Tod. Und gestern bekamen wir die Nachricht vom Tod von Rudi Dietzel. Viele von uns kennen ihn. Er lebt, er ist bei Gott. Und Jesus sagt jetzt zu den Jüngern, die um ihn stehen, und zu dem Volk, das zuhörte, hütet euch vor den Schriftgelehrten, die im Talar einhergehen wollen und sich gerne grüßen lassen auf den Märkten und den Vorsitz in den Synagogen und die ersten Plätze bei den Mahlzeiten lieben. Sie fressen der Witwen Häuser und sprechen zum Vorwand lange Gebete. Diese ziehen sich ein umso schwereres Urteil aus. Das hat mich auch betroffen gemacht. Sie sprechen zum Vorwand lange Gebete. Sie sprechen lange Gebete, um geehrt zu werden. Dass man sagt, oh, haben die toll gebetet. Die können ja beten. Sie sprechen lange Gebete, um geehrt zu werden. Wahrscheinlich haben sie auch noch mächtige Worte gesagt. Wahrscheinlich war alles richtig, was sie gesagt haben. Wahrscheinlich haben sie Worte aus der Heiligen Schrift benutzt. Aber ihr Herz hatte zum Ziel, ich möchte geehrt werden mit meinem tollen Gebet. Jesus entlarvt sie und das ertragen sie nicht. Ich bin an das Gleichnis erinnert worden von den 99 Schafen. Vielleicht erinnert ihr euch noch so ein bisschen dran. Die 99 Schafe standen ja für die Pharisäer und Schriftgelehrten in der Wüste. Und Jesus hat sie verlassen und ging dem einen verlorenen Schaf nach. Mit den 99 Schafen in der Wüste konnte er nichts anfangen. Sie sind mit ihrer Situation zufrieden. Obwohl sie in der Wüste genauso verloren waren wie das verlorene Schaf. Aber das sahen sie nicht. Ja, das einfache Volk umringt Jesus und hängt an seinen Lippen. Und die Schriftgelehrten und Ältesten stehen von ferne und wollen Jesus nur weghaben. Er stört sie gewaltig. Sie kamen nicht zum Glauben an ihn, sondern sahen sich nur in ihrer Existenz, in ihrer Ehre bedroht. Und da sehen wir auch, dass wir erleben können die tollsten Sachen und können, unser Herz bleibt trotzdem verstockt. Wenn Gott uns nicht das Herz öffnet, wenn Gott nicht eingreift und uns durch seinen Geist das Herz auftut für sein Wort, dass wir mit dem Herzen sehen können. Ohne Gottes Hilfe, ohne seinen Heiligen Geist begreifen wir nichts, nichts von ihm. Begreifen wir nichts von seiner Heilstat. Dann können wir die ganze Bibel auswendig lernen, haben wahrscheinlich die Pharisäer und Schriftgelehrten getan. Wir verstehen nichts von Gottes Liebe zu uns. Und wir sehen uns nicht als verlorene Schafe, sondern bleiben selbstgefällig. Und Jesus warnt nun laut alle Zuhörer vor diesen klugen Schriftgelehrten. Auch die Schriftgelehrten müssen diese Warnungen hören. Und das ärgert sie natürlich noch mehr. Denn es ist der Blick in den Spiegel, den sie da vorgehalten bekommen. So seid ihr. So wollen sie aber nicht sein. Ja, sie sind im Herzen ja nicht bei Gott, sondern mit ihren klugen Worten und Gebeten darauf bedacht, vor den Menschen Eindruck zu schinden. Ja, wir sind alle empfänglich für Ehre. Und wir sollen auch einander in Ehre begegnen. Das ist richtig. Aber wenn wir nur handeln aus Ehrsucht, dann ist das gefährlich. Das gefährdet unsere Beziehung zu Gott. Und im Psalm 119 heißt es sogar, ehe ich gedemütigt ward, irrte ich. Nun aber befolge ich dein Wort. Das ist doch ein Trost. Gott kann uns demütigen, wenn wir in der Gefahr stehen, unsere eigene Ehre zu suchen. In dieser Gefahr, glaube ich, stehen wir immer wieder mal. Und da kann uns Gott demütigen. Oder er sagt auch weiter, es war gut für mich, dass ich gedemütigt wurde, auf dass ich deine Satzungen lernte. Alles im Psalm 119. Herr, ich weiß, dass deine Verordnungen gerecht sind und dass du mich in Treue gedemütigt hast. Ach, ist das gut. Wenn wir gefährdet sind mit der Ehre, mit der Ehrsucht, dann kann er uns demütigen. Wir beten zwar nicht, Herr, demütige mich, aber hinterher merken wir, dass es gut war, dass er es getan hat. Denn Gott allein gebührt alle Ehre. Jesus selbst hat auf alle Ehre verzichtet bei den Menschen. Im Gegenteil, er hat die größte Schande auf sich genommen. Dieser Kreuzestod, wo man nackt da hängt und verspottet wird von den Menschen. Im bittersten Leiden und Sterben noch verspottet wird. Und er hat seine Liebe nicht auslöschen lassen. Er hat sie ausgehalten, um unsere Schuld zu bezahlen. Aus unfassbarer Liebe. Und jetzt hat er die Tür zum Paradies aufgetan. Wir dürfen wieder zurück in sein Reich. Wir dürfen zurück ins Paradies, in seinen Himmel. Wir dürfen wieder Gemeinschaft mit ihm haben, weil sein Blut uns reinwäscht. So, als hätten wir nie gesündigt. Gott hat alles für unsere Rettung getan. Alles. Wirklich. Alles. Nun dürfen wir uns freuen auf ein ewiges Weiterleben nach dem Tod bei ihm. Amen. Ich lade uns nun ein zu einer Gebetsgemeinschaft.